Ja. Gott lehrt uns und ebnet den Weg. Das fand ich auch interessant an dem Psalm. Welche Psalmnummer war das? 142. Muss ich zu Hause nochmal nachlesen. Das hat mich fasziniert, denn es sind immer zwei Elemente. Teile von 142. Genau. Es sind immer diese zwei Elemente, die zusammenkommen. Und man kann sowohl das eine als auch das andere über- oder untergewichten. Das Wort Gottes und der Heilige Geist. Die einen sagen, ich habe den Heiligen Geist, ich brauche das Wort Gottes nicht mehr, der Heilige Geist leitet mich in allem und eben mit dem Weg und das läuft schon. Und da kommen manchmal ganz wunderliche Dinge bei raus. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die sagen, ja, ich habe ja das Wort und ich muss nur tun, was da drin steht, dann ist alles gut. Die verpassen aber das, was Gott aktuell durch das Wort zu ihnen reden will und damit auf den Weg bringen will und tendieren dazu, sehr starr und gesetzlich zu werden. Und die Ausgewogenheit zwischen diesen beiden, das ist das, was uns dann auf einen gesunden Weg bringt. Wir reden über Geld, auch heute noch einmal. Und auch in diesem Bereich hat uns sowohl das Wort Gottes als auch der Heilige Geist, glaube ich, einiges zu sagen. Auch hier kommt wieder beides zusammen. Wir nehmen das Wort Gottes als Grundlage dafür, wie wir mit Geld umgehen wollen. Und für die konkreten Alltagssituationen brauchen wir trotzdem auch nochmal wieder das Leiten des Heiligen Geistes, denn da steht nicht drin, wie viele Euro du wofür und wann ausgeben sollst in dem Wort Gottes. Da stehen die Grundprinzipien drin und für den konkreten Alltag brauchen wir dann immer noch wieder die Führung des Heiligen Geistes. Heute geht es um Ehrlichkeit und Transparenz im Umgang mit Geld. Ehrlichkeit und Transparenz. Alles, was irgendwie heimlich oder im Dunkeln passieren muss, oder wovon wir meinen, dass es heimlich und im Dunkeln passieren muss, ist oft alles. Alles. Das meiste, was heimlich oder im Dunkeln in unserer Meinung nach geschehen muss, ist doch irgendwie fragwürdig, oder? Also alles, was ich irgendwie meine, verstecken zu wollen oder zu müssen, ist komisch. Es hat irgendwie den Geschmack und das Gefühl von, das ist irgendwie, da stimmt irgendwas nicht mit, das ist nicht richtig. Und von der Tendenz reden wir Deutschen nicht gerne über Geld. Wir reden nicht gerne darüber, wie viel wir haben, wie viel wir zu viel haben, wie viel wir zu wenig haben. Wir reden nicht gerne darüber, wofür wir das ausgeben oder wofür wir das spenden oder. Wir haben das lieber, wenn das alles irgendwie schön bei uns bleibt. Und eins der Lieblingsargumente dafür, ich habe sogar einen Bibelvers gefunden, auf den man das bauen könnte, dieses Prinzip von über Geld redet man nicht. Denn in Matthäus 6 sagt Jesus mal, lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, wenn es ums Almosen geben geht oder ums Spenden geht. Lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Wenn man das im Kontext liest, stellt man fest, es geht dabei an der Stelle darum, dass es Menschen gibt, die damit angeben, wie viel und wie toll sie spenden und Almosen geben. Und das so richtig als Aushängeschild verwenden und sagen, also wenn da drüben irgendwo jetzt ein Bettler sitzt und das ist ein schön öffentlicher Platz, dann gehe ich dahin, stelle mich daneben und lege das Geld so offen und sichtbar wie möglich für alle, bei dem in seinen Hut oder auch immer dann seinen Gitarrenkasten, was auch immer er da stehen hat, um den Leuten zu zeigen, wie toll ich doch bin, dass ich von meinem hart und schwer verdienten Geld bereit bin, einem armen Schlucker, der nichts dafür getan hat, etwas abzugeben. Und an der Stelle oder zu diesem Thema sagt Jesus, lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Also mit anderen Worten, nutze das nicht, um es zur Schau zu tragen und gut dazustehen. Und das ist auch ein Grundprinzip, das man auf Geld anwenden kann. Der Gedanke, nutze es nicht, um dich damit gut darzustellen. Das ist schon korrekt. Also auf der Ebene könnte man sagen, alles, was ich irgendwie mit Geld mache, was gut ist, wo ich Gutes mit Geld tue, das trage ich nicht auf dem Tablett vor mir her, das hänge ich nicht an die große Glocke. Um nicht zu sagen, guck mal, wie cool ich bin, wie viel ich von meinem Geld abgebe und hergebe. Wie lernen, Großzügigkeit ist ein gutes und wichtiges Prinzip im Reich Gottes. Zu teilen. Derjenige, der zwei Mäntel oder zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Den Zehnten zu geben, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Für die Witwe, den Armen und die Waisen zu sorgen, ist ein durchgängiges Thema durchs Alte und Neue Testament. Großzügigkeit ist ein wichtiges und ganz klarer Wert im Wort Gottes. Und die Frage ist, wie lernt man Großzügigkeit? Und hier kommen wir schon an den ersten schwierigen Punkt. Wenn ich nicht darüber rede, dass ich großzügig bin, wie soll jemand anders es lernen? Wie bringe ich meinen Kindern, das ist ein wichtiges Thema, das fällt mir bei der Stelle gerade nochmal auf, wie bringe ich meinen Kindern bei, großzügig zu sein? Wissen eigentlich meine Kinder, wie ich mit meinem Geld umgehe? Gute Frage, oder? Vorbild sein im Umgang mit Geld funktioniert ja nur, wenn derjenige, für den ich ein Vorbild sein will, auch sehen kann, wie ich mit Geld umgehe. Und wir sollen in dem, wie Gott uns gelehrt hat, mit Geld umzugehen, sollen wir auch Vorbilder für andere sein. Also müssen wir es auch irgendwie sichtbar machen, ohne dabei in diese Falle von Stolz und guck mal, wie toll ich damit bin, zu fallen, sondern einfach, um sagen zu können, das habe ich gelernt, es ist ein guter Umgang und ich würde mir wünschen, dass du auch so damit umgehen lernst und damit umgehen kannst. Das ist genau wie mit allen anderen Sachen. Ich gehe auch nicht rum und sage, guck mal, wie toll sündlos ich bin. Und trotzdem vermittle ich doch meinem Umfeld, möglichst sündlos zu leben. Mit einer Transparenz, dass ich auch darin nicht perfekt bin, trotz allem. Wenn ich, also das wäre die eine Seite, zu sagen, naja, ich halte das nur geheim, damit ich nicht stolz werde. Und ja, auf der Ebene ist Vorsicht geboten und Weisheit, aber nur wegen Vorsicht und Weisheit sollte ich nicht aufhören, auch anderen mitzuteilen, wie gesunder Umgang mit Geld aussehen kann. Die andere Seite ist die, dass ich eben nicht vorbildlich mit meinem Geld umgehe und es deshalb verstecke, wie ich damit umgehe und es deshalb geheim halte. Nicht darüber reden will. Geld ist auch ganz stark mit Scham behaftet in unserer Kultur, gerade wenn man wenig oder nicht genug hat. Es fällt den meisten Deutschen extremst schwer, um Hilfe zu bitten oder mal zu sagen, ey, ich komme mit meinem Geld nicht klar, kannst du mir helfen? Es ist genauso schwierig, von der anderen Seite mal hinzugehen und zu sagen, ich kriege irgendwie mit, du kommst mit deinem Geld nicht wirklich klar, wollen wir mal einen Haushaltsplan für dich aufstellen? Warum ist das so schwierig? Ganz einfach. Derjenige, den man da helfen möchte, müsste transparent damit werden, wie er mit Geld umgeht. Und den meisten Menschen fällt es entweder schwer, weil sie wissen, da sind Stellen, weil sie, wenn man ehrlich ist, weiß man doch, wo das Geld bleibt, oder? Und die Menschen, meine Erfahrung ist, die Menschen, die sagen, ich will eigentlich nicht, dass mir jemand dabei hilft, sind diejenigen, die genau wissen, ich müsste an meinem Umgang mit Geld was ändern. Aber es hilft eben nur, wenn man es auch tut und transparent und ehrlich damit wird. Das Hauptthema heute über Geld am heutigen Tag ist Ehrlichkeit und Transparenz im Umgang mit Geld. Denn Ehrlichkeit und Transparenz ist ein Wert im Reich Gottes, es ist ein grundlegender Wert im Reich Gottes, denn erst da, wo ich ehrlich und transparent mit Gott werde, kann ich ihm nahe kommen. Erst da, wo ich ehrlich und transparent in Beziehung zu anderen Menschen werde, kann ich wirklich Vertrauen bauen und Beziehung bauen. Und erst da, wo ich auch ehrlich und transparent anfange, auch mit Geld umzugehen, kann Gott meinen Umgang mit Geld lehren und segnen. Es ist ein ziemlich krasses Thema. Und ich habe die krasseste Geschichte dazu rausgesucht, die ich finden konnte. Im Neuen Testament, Apostelgeschichte 5. Ich höre schon die Namen im Hintergrund. Der Hintergrund dieser Geschichte ist der, dass ganz ziemlich zu Anfang, Apostelgeschichte ist ja noch ziemlich frisch, irgendwann zwischen 40 und 60 nach Christus spielt sich die ganze, oder 30 bis 60 nach Christus spielt sich die ganze, ja, ganze Geschichte ab. Also Jesus ist gestorben und ab da entwickelt sich die Apostelgeschichte über die nächsten Jahre. Gemeinde ist noch ziemlich jung, Christsein in der Form, wie es dann gelebt wurde, war noch ziemlich jung. Eigentlich ist es ja Judentum mit dem erwarteten Messias, der gekommen ist. Also hat sich trotzdem einiges einfach da neu formiert. Und eins von den Dingen, die wir an der Stelle entdecken, ist, dass es ganz viel um Gemeinschaft, um Miteinander ging, um voneinander lernen, miteinander unterwegs sein, miteinander zu beten, miteinander sich daran zu erinnern, was Jesus getan hat, das, was er Gutes getan hat, zu verbreiten. Ganz viel in Kontakt zwischen den Menschen. Und in diesem Kontakt zwischen den Menschen haben sie in der Jerusalemer Gemeinde irgendwie festgestellt, es sind Menschen da, die haben viel Besitz, Geld, Reichtum, und es gab Menschen, die hatten irgendwie echt zu wenig zum Leben oder knapp. Und dann haben viele angefangen, das Miteinander zu teilen. Und ich sage ganz bewusst, das Miteinander zu teilen, nicht nur die Reichen teilen mit den Armen, sondern die Armen teilen auch mit den Reichen in der Ehrlichkeit und der Transparenz über ihren finanziellen Status. Denn wenn es keiner gewusst hätte, hätte auch keiner helfen können. Also es ist auch da Transparenz auf beiden Seiten. Einige haben tatsächlich auch Grundstücke und Häuser, also Besitztum, verkauft, um das irgendwie dann in die Gemeinde zu geben. Das will ich jetzt hier gar nicht als Vorbild oder Aushängeschild so in dem Sinne verwenden, sondern einfach nur als Hintergrund der Geschichte. Man stellt nämlich später fest, dass die Jerusalemer Gemeinde nachher nicht mehr genug Geld hatte und darauf angewiesen waren, dass andere Gemeinden ihnen wiederum helfen. Vielleicht haben sie in dem Augenblick erstmal zu viel verkauft, aber mit Gottvertrauen hat Gott sie trotzdem nachher da durchgetragen. So, und jetzt kommt die Geschichte, um die es mir eigentlich geht. Auch ein Mann namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Mit ihrem Wissen schaffte er einen Teil des Erlöses beiseite. Den Rest legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Doch Petrus sagt zu ihm: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Erlös eures Grundstücks beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Ein tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira völlig ahnungslos herein. Sag mir, fragte Petrus sie, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft? Ja, erwiderte sie, das ist der Betrag. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Sapphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Das ist mal eine krasse Geschichte, oder? Und das ist die klarste Geschichte zu der Frage nach transparentem und ehrlichem Umgang mit Besitz und Geld. Da steht nicht drin, verkauf alles, was du hast und spende es der Gemeinde. Um das mal ganz deutlich an dieser Stelle nochmal zu sagen. Das Problem war auch nicht, dass sie einen Teil des Geldes behalten und einen Teil des Geldes spenden wollten. Das Problem war der Betrug und die Lüge, die sie damit verknüpft haben. Und einzig und allein diese Lüge war das Problem. Und das Problem mit der Lüge über Geld war so stark, dass es sie das Leben gekostet hat. Also mit anderen Worten, das fällt nicht unter ferner Liefen. Naja, das geht ja nur um Geld. Ich meine, es kommt doch überhaupt nicht drauf an. Ich meine, sie haben was gespendet. Hallo? Da sind wir doch dankbar und drücken mal ein Auge zu oder auch beide. Gott drückt kein Auge zu bei unehrlichem Umgang mit Material und Geld. Gott drückt kein Auge zu bei unehrlichem Umgang mit Material und Geld. Über Betrug und Unehrlichkeit finden wir auch an verschiedenen Stellen im Alten und Neuen Testament ganz klare Aussagen. Ich habe mal 2, 3 rausgesucht, wenn ihr die mal, falls ihr was zu schreiben dabei habt, könnt ihr euch die notieren oder später nochmal nachhören. In Sprüche 11, Vers 1 und in Sprüche 20, Vers 23 steht ganz deutlich, falsche Gewichte oder eine falsch geeichte Waage sind Gott ein Greuel. Also an der Stelle einfach, das ist ja vorsätzlicher Betrug. Ja, ich nehme ein Gewicht, das mehr wiegt oder weniger wiegt, als eigentlich draufsteht, und betrügt damit den Kunden, der seine Ware abwiegen will. Oder das Geld, ich weiß nicht, ob das damals auch gewogen wurde, der Gegenwert, wie auch immer. Ja? Ich ziehe den anderen damit über den Tisch. Es ist Gott ein Greuel. 2. Mose 20 in den 10 Geboten. Du sollst nicht stehlen. Könnt ihr euch an den Film 6000 Punkte für den Himmel erinnern? Wart ihr da, als wir den hier geguckt haben vor einigen Wochen? Der nette Herr Meier, glaube ich, hieß er, der zu Gericht sitzt, nachdem er verstorben ist. Und er behauptet dann dort, immer ehrlich gewesen zu sein. Immer ehrlich mit seinem Geld und seinen Finanzen. Und dann sagt der Richter auf dem Stuhl gegenüber, und was ist mit der Steuer? Was? Das zählt auch? Aber das macht doch jeder! Keine Kompromisse an der Stelle im Umgang mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit mit Geld. Es rächt sich. Derjenige, der betrügt, derjenige, der irgendwie für sich behält, derjenige, der damit unehrlich und nicht transparent umgeht, wird immer wenig haben. Der wird immer zu wenig haben. Genug hat derjenige, der ehrlich und transparent mit seinem Geld umgeht, der sich nach Gottes Werten und Richtlinien umguckt und das entsprechend klar handhabt. Und dazu gehört auch, Verpflichtungen nachzukommen, Steuern zu zahlen, Verträge zu erfüllen und das, was man zugesagt hat, auch zu halten, auch im finanziellen Bereich. Gehört auch dazu, wenn ich mit meinem Geld nicht klarkomme, mir Hilfe zu suchen. Und auch da, warum nicht auch in der Gemeinde? Und das auf, sage ich auch an der Stelle nochmal ganz bewusst, auf 2 Ebenen Hilfe zu suchen. Auf der einen Ebene, und das ist meistens ja die vorrangige Ebene, die als erstes irgendwie auf den Plan tritt, die erste Ebene ist, ich habe nicht genug, ich muss jetzt irgendwie was kaufen, ich kann mir das nicht leisten, also bitte ich um Geld. Und das darf man machen. Auch das gehört zum ehrlichen und transparenten Umgang. Allerdings muss man auch damit rechnen und zulassen, dass der andere fragt, was hast du denn mit dem Geld gemacht, das du hattest? Auch das gehört zum ehrlichen und transparenten Umgang mit Geld. Und wenn das wiederholt vorkommt, dass ich immer wieder feststelle, ich habe zu wenig Geld, dann muss ich mich auch hinterfragen lassen, ob das eventuell grundsätzlich an meinem Umgang mit Geld liegt oder ob es tatsächlich schlicht und ergreifend nicht genug Einkommen vorhanden ist, aus welchen Gründen auch immer, ob man da dann was machen kann oder nicht, muss man dann nochmal im nächsten Schritt wieder gucken. Auch Gemeinde ist nicht dafür da, finanziell die Löcher derer zu füllen, die nicht mit Geld umgehen können, sondern dafür da, zu helfen, mit dem Geld, was da ist, gut umzugehen und wenn es dann immer noch nicht reicht, zu gucken, wie man die Löcher füllen und einander helfen kann, bei denen, von denen oder durch die, die etwas mehr haben. Und der zweite Schritt ist dann, habe ich schon ein bisschen damit reinspielen lassen, in dem Hinterfragen, der zweite Schritt ist, wenn man feststellt, es liegt tatsächlich gar nicht daran, dass nicht genug da ist, sondern dass ich einfach falsch damit umgehe, sich tatsächlich mal helfen zu lassen und zu sagen, kannst du mir helfen, meinen Haushaltsplan aufzustellen? Schreib mal einen Monat alles auf, wofür du dein Geld ausgibst und dann guck mal mit jemandem, dem du vertraust, da rein und überleg mal, ob das nicht auch anders, günstiger oder an manchen Stellen auch mit weniger geht. Es wird dir helfen und dienen, das zu tun, mit deinem Geld klarzukommen und nach Gottes Maßstäben und Werten an dieser Stelle leben zu können. Es ist erstmal unangenehm, weil wir das nicht mögen, über Geld zu reden. Und das ist meistens, wie gesagt, auch unangenehm, weil wir genau wissen, was die Sachen sind, die wir ausgegeben haben, die nicht nötig gewesen wären. Ja, aber das war so schön, oder das wäre ja so lecker gewesen, oder oh, ich war schon ein halbes Jahr nicht mehr essen. Ich musste jetzt mal essen gehen. Ja? Alles verständliche Sachen. Ja, es geht nicht darum, da irgendwie nicht Verständnis zu haben, sondern zu gucken, okay, wie können wir in diesem Bereich Finanzen weise und sinnvoll umgehen. Und das funktioniert einfach nur, wenn wir ehrlich und transparent an den Stellen auch miteinander umgehen. Wir machen das mit unseren Gemeindefinanzen auch ganz genauso. Wenn jemand wissen will, wofür wir als Gemeinde unser Geld ausgeben, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, da reinzugucken, wo unser Geld hingeht. Das Einzige, was wir nicht machen, ist einen grundsätzlichen Zugang dazu, rauszufinden, wer denn wie viel gibt. Ist übrigens sehr interessant an der Stelle. Wir sind ja Teil von der Gemeinde-Bundesgemeinschaft, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, BFP. Und ich bin vor 15 Jahren ja in diesen Gemeindebund mit reingekommen und ich war ziemlich überrascht, zur Bundeskonferenz die Finanzberichte des Vorjahres dann zu sehen. Die wurden ja zur Verfügung gestellt, schon konnte man vorher schon reingucken, damit das dann auf dem geschäftlichen Teil der Konferenz sich schnell abwickeln ließ. Da waren die persönlichen Mitglieder im Bund, das sind die Pastoren und von einigen Bundeswerken die hauptamtlichen Leiter. Es gab die Vereinbarung, dass diese Personen ihren Zehnten nicht in ihre Ortsgemeinde geben, sondern an den Bund geben. Das muss ich an der Stelle einmal kurz vorschieben. Da war aufgelistet, wer von den persönlichen Mitgliedern mit Namen wie viel gegeben hat. Ich fand das richtig gut. Und im ersten Jahr, da war ich ja noch in der Ausbildung, da brauchte man das noch nicht. Stand mein Name natürlich noch nicht drauf. Das war irgendwie schon ein bisschen doof. Aber hey, ich bin an der Stelle Teil von der Bundesgemeinschaft. Ich gebe das, was ich meine, geben zu sollen, zu müssen, für richtig zu halten. Warum muss ich das geheim halten? Also, jetzt mal abgesehen von heutzutage datenschutzrechtlichen Gründen, bla bla bla, aber von meinem Herzen her, warum muss ich das geheim halten? Muss ich das geheim halten? Warum kann das nicht ruhig jeder wissen? Ich finde das total schade. Seit gut 10 Jahren gibt es diese Auflistung nicht mehr. Inzwischen ist sie auch nicht mehr nötig, weil unser Finanzsystem umgestellt wurde und die Zehnten der Pastoren in die Ortsgemeinde gehen, nicht mehr an den Bund. Deshalb taucht es da sowieso nicht mehr auf. Aber so vom Prinzip her, ich fand das eigentlich richtig gut. Wir haben eine Verbindlichkeit, wir haben eine Verantwortung, wir haben eine Transparenz und eine Ehrlichkeit, auch als Gemeindebund und persönliche Mitglieder des Gemeindebundes voreinander. Warum soll nicht jeder von denen wissen, dass und wie viel ich da rein investiere oder spende? Warum eigentlich nicht? Wem bricht da ein Zacken aus der Krone? Ja, genau. Es hat aber einen gewissen Effekt. Ja. Das ist eben die Frage. Das ist dann wieder die nächste. Ist gut, dass ihr das ansprecht. Warum müssen wir Menschen uns immer vergleichen damit? Das ist auch ein Problem. Das ist ein echtes Problem, dass wir uns immer miteinander vergleichen müssen. Besser, mehr, reicher, weniger, toller, schlechter, gesünder, kränker, was weiß ich, sportlicher. Die ganze Latte. Immer irgendwie vergleichen, immer messen, immer vergleichen, immer messen. Haben wir doch gar nicht nötig als Kinder Gottes. Haben wir überhaupt nicht nötig. Wir müssen nicht toller sein als irgendjemand sonst. Wir brauchen nicht gucken, ob jemand anders besser ist als wir. Gott liebt dich, so wie du bist. Gott liebt dich auch mit dem, was du spendest. Abgesehen davon, dass ich ja sowieso nicht weiß, bei dem Betrag, der da steht, wie viel Einkommen der denn überhaupt hat. Ob das jetzt wirklich 10% sind oder ob das bei dem nur 5 sind oder 15. Darum geht es ja auch gar nicht. Nö. Es geht um die Transparenz. Es geht um die Transparenz, nicht? Genau, aber das ist, es geht nicht um die Beträge. Es geht noch nicht mal nachher um die Prozente. Ich meine, wir schmeißen ja auch niemanden raus, der nicht 10% gibt. Ist ja freiwillig, letztendlich. Sondern es ist eine Frage des Herzens. Ist meine Herzenshaltung so, dass ich sagen kann, da kann ruhig jeder drauf gucken, da bricht mir kein Zacken aus der Krone, da passiert mir auch nichts. Und wenn jemand tatsächlich kommt, vielleicht auch so ein vergleichender Typ, mag ja sein, und der sagt, sag mal, wieso steht da bei dir eigentlich so wenig? Warum ist der Betrag bei dir so gering? Dann erkläre ich den Betrag. Dann sage ich ihm, ich habe so und so viel zur Verfügung, ich gebe das und das für das und das und das aus. Wenn du das wissen willst, kannst du alles wissen. Habe ich überhaupt kein Problem, das kannst du ruhig wissen. Kann ich doch ruhig sagen. Und dann sagt der andere hinterher, entweder kann ich nachvollziehen oder nö, wie du damit umgehst, finde ich doof. Und dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Oder finde ich nicht richtig oder nicht biblisch oder was auch immer. Aber es würde uns doch helfen im Umgang mit Geld. Es würde uns allen helfen, damit klarzukommen, bin ich überzeugt von. Sofern wir nicht anfangen zu sagen, guck mal, ich habe viel mehr gespendet als du. Und guck mal, der da, der hat diesen Monat oder dieses letzte halbe Jahr überhaupt nichts gespendet. Ja, aber vielleicht gibt es auch mal Lebensumstände, wo man wirklich mal nichts spenden kann. Und? Macht ihn das zum schlechteren Christen? Nein, das macht ihn nicht zum schlechteren Christen. Das ist doch eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, von mir aus kann jeder ruhig wissen, dass ich 2200 Euro brutto ungefähr verdiene. Übrigens von eurem Geld, weil ich hier angestellt bin. Ja, und es kann auch ruhig jeder wissen, dass ich von diesem brutto wieder 10% in die Gemeinde spende. Das gehört für mich dazu. Finde ich normal und richtig. Ja, kann auch ruhig jeder wissen, dass wir gerade ein bisschen Geld geschenkt bekommen haben, deshalb unser Bad renoviert haben. So. Ja, das haben wir dafür investiert. Haben wir nicht in Reich Gottes gesteckt. Kann ruhig jeder wissen. Ist überhaupt kein Thema. Ehrlichkeit und Transparenz. In dem Augenblick, wo ich denke, das muss ich irgendwie heimlich machen. Oh nein, wir haben 20.000 Euro Geschenk gekriegt. Davon habe ich 7.000 Euro für ein Badezimmer abgegeben. Wie ungeistlich ist das denn? Das verstecke ich lieber, das erzähle ich niemandem. Ist doch Mist, die Haltung. Ich meine, ich muss das ja auch nicht jedem erzählen. Jetzt erzähle ich das als Beispiel. Ne? Ich muss jetzt nicht von jedem zum nächsten gehen und jedem erklären, warum ich welchen Euro wofür ausgegeben habe. Versteht mich da nicht falsch. Aber wenn jemand das wissen will, kann ich ihm doch ruhig ehrlich Rechenschaft darüber geben. Ich möchte so mit meinem Geld umgehen, dass ich damit vor Gott bestehen kann. Und das darf auch ruhig jeder wissen. Ich will damit ein Vorbild sein. Und das funktioniert nur, wenn ich in diesen Bereichen auch ein Stück Ehrlichkeit und Transparenz lebe. Ja, ich weiß, wir sind das nicht gewohnt. Es hat auch damit zu tun, wir sind es einfach nicht gewohnt, dass Menschen sehen und wissen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Das wird immer alles, oh nein, keiner darf wissen, wie viel Geld auf meinem Konto ist oder wie viel Minus. Warum nicht? Transparenz und Ehrlichkeit. Ananias und Sapphira haben versucht, es zu verstecken. Und das war das Problem. Petrus hat gefragt, er hat gesagt, Leute, ist das der Betrag, für den ihr das Haus verkauft habt? Hier, wir haben unser Haus verkauft, das ist das Geld, was wir dafür gekriegt haben, wollen wir der Gemeinde spenden? Und Petrus sagt, ist das wirklich der Betrag, den ihr für das Haus gekriegt habt? Vielleicht kannte der sogar das Haus und es kam ihm wenig vor. Was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das ist alles, was wir dafür gekriegt haben. Doofe Idee, ganz doofe Idee. Warum? Petrus sagt ihm ja sogar noch, das Haus war euers, das Geld war nach dem Verkauf euers, ihr konntet damit machen, was ihr wollt. Aber in dem Augenblick, wo du deinen Umgang damit vertuschst oder unehrlich da drin bist, wie du es verwendest oder was du damit machst, in dem Augenblick hast du ein richtig dickes Problem. Das ist das Fazit dieser Geschichte hier. Und das ist auch das Fazit, was ich aus dem ziehe und verstehe, wenn ich über Geld nachdenke und den Bereich Ehrlichkeit und Transparenz in der Bibel sehe. Lukas 21 zum Abschluss noch. Jesus war auch ziemlich transparent damit. Genau genommen war er transparent mit dem, was andere Leute mit ihrem Geld gemacht haben. Er hat sich nämlich mal eines Tages mit seinen Jüngern am Tempeleingang hingestellt oder hingesetzt, keine Ahnung. Und da gab es so einen Kasten, wo die Menschen ihre Spenden reingesteckt haben. Anscheinend war das nicht so ein netter Beutel, wie wir haben, wo man die Hand geschlossen um das Geld macht, die Hand in den Beutel steckt, dann loslässt und die Hand wieder rausnimmt. Und wir haben den ja extra auch noch aus Stoff, damit die Münzen nicht so drin klappern. Das war irgendwie ein Kasten, keine Ahnung, wie der funktioniert hat. Auf jeden Fall konnte Jesus sehen, wie viel Geld die Leute da reingesteckt haben. Und das hat er gemacht. Er hat sich daneben gestellt, hat gesagt, okay, Jünger, kommt mal alle her. Guckt mal bitte zu, wer wie viel Geld da reinlegt. Was? Das wäre mal eine Sache, oder? Wir stellen hier vorne mal einen Kasten auf und wir bauen ihn so, dass jeder sehen kann, der da vorne in den Reihen sitzt, wer wie viel Geld reinschmeißt.
Dann komme ich nicht mehr.
Machen wir nicht. Braucht euch keine Sorgen machen. Jesus guckt zu, wie Menschen und wie viel Geld sie in diesen Opferkasten schmeißen. Da kommt eine Witwe, die offensichtlich arm ist. Das kann man anscheinend auch an ihrem Äußeren sehen. Und die wirft irgendwie nur zwei kleine Münzen da rein. Und Jesus nimmt das, um seinen Jüngern was beizubringen, sagt, guckt euch mal die Frau da an. Man könnte jetzt ja viel sagen, könnte sagen, oh, die zwei Münzen, die hätte sie auch behalten können. Das bringt ja nun fürs Opfer da überhaupt nichts. Also ja, 50 Cent. 50 Cent oder nicht 50 Cent. Ja, wir brauchen 10.000 Euro für die nächste Heizung. Oder was weiß ich, ist ja egal. Könnte man sagen, oder? Man könnte es bewerten, man könnte es einteilen, man könnte sagen, es ist viel, es ist wenig. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Die Frau hat letzten Endes mehr gegeben als alle anderen, weil es das Letzte war, was sie hatte. Und es kommt vor allem auch zusammen. Ja, mir geht es im Moment eigentlich nur darum, wie Jesus damit umgeht, dass er das sieht und wie er es bewertet. Ja, unsere Bewertungsmaßstäbe nach dem Motto, der hat viel gegeben, der hat wenig gegeben, sind sowieso Mist. Ja, es geht nicht um den Betrag. Es geht darum, wer da von Herzen was reingelegt hat. Er sagt, die anderen hier, die haben alle aus ihrem Überfluss da Geld reingeschmissen. Denen tut das nicht mal weh. Es sind größere Beträge als das, was die Witwe gemacht hat. Könnte man den Hut vorziehen und sagen, oh, Herr von Mr. sowieso... Komm, nehmen Sie hier vorne den Platz bitte, ja, den gemütlichen Sessel. Unsere Maßstäbe sind Mist. Das ist das Problem. Aber Jesus sagt im Prinzip, warum nicht mal hingucken? Da ist nichts falsch dran. Verurteilen ist ein anderes Thema. Aber Ehrlichkeit und Transparenz und einfach auch mal hingucken lassen oder hingucken dürfen. Und zu sagen, okay, meine Frage dazu zu stellen, wie Petrus, ist das der ganze Betrag? Er hat einfach gefragt, wie kann er nur? War total unhöflich. Macht man doch nicht. Jesus hat sich das einfach angeguckt und hat gesagt, lernt mal einen neuen Maßstab im Denken über Geld. Lernt damit gesund umzugehen. Lernt mal rauszufinden, was wirklich ein Opfer ist und was einfach nur aus dem Überfluss geben ist. Das ist ein Riesenunterschied. Und das funktioniert nur, wenn man hinguckt. Und es funktioniert nur, wenn man jemanden hingucken lässt. Und wenn jemand fragt, ehrlich und offen Rechenschaft darüber abzulegen. Noch ein letztes Beispiel aus meinem ganz persönlichen Erleben. Ich habe mal eine Nachricht bekommen von einem Missionar, der Geld brauchte. Hat einen Brief geschrieben und hat gesagt, einer oder zwei, habe ich nicht mehr genau im Kopf, von meinen Hauptspendern sind abgesprungen und ich habe jetzt ein Loch von 5.000 Euro im Monat in meiner Kasse. Und ich habe gedacht, okay, also ich würde ja gerne helfen, aber meine Güte, 5.000 Euro im Monat als Loch? Ich meine, irgendwas hat er ja trotzdem außerdem noch gehabt. Es waren ja nicht alle seine Spende abgesprungen, hat er jedenfalls nicht geschrieben, so, sondern einer oder zwei. Und dann habe ich gedacht, bevor ich dem Geld schicke, schreibe ich ihn mal und frage ihn mal, sag mal, ich bin ja ein dummer Mensch, erklär mir doch mal bitte, wie du 5.000 Euro im Monat als Missionar verbrauchst. Oder sogar darüber hinaus, wenn du noch andere Spenden hast. Ich bin gerne bereit zu helfen, aber ich würde es einfach gerne wissen. Er schrieb mir zurück, ich hätte ja gar kein, dass ich ja wohl keine Ahnung hätte und ob ich in Beröa nicht aufgepasst hätte, dass Missionsarbeit teuer ist und Lebensunterhalt ja auch bedient und bezahlt werden muss und dass ein Arbeiter seines Lohnes wert ist und so weiter. Er wird mir nicht erzählen, wofür er das Geld braucht. Ja, was war das Resultat? Ich habe ihm nichts gespendet. Hätte der mir einfach nur eine Auflistung gemacht, was er wofür im Monat ausgibt, seine persönlichen Belange, seine Familie, was weiß ich, vielleicht Sonderausgaben, kaputtes Auto oder was auch immer, ja. Im Prinzip wäre es mir fast egal gewesen, was da drin steht. Es sei denn, er hätte gesagt, er geht da zweimal in der Woche zu einer Prostituierten oder so, das hätte ich dann nicht unterstützt. Aber so, ja, so vom Grundsatz her wollte ich eigentlich nur wissen, wie gibst du das Geld, gehst du verantwortungsbewusst mit dem Geld um, das ich dir jetzt spenden würde? Oder bist du bisher verantwortungsvoll mit den Spenden umgegangen? Warum kann er das nicht einfach darlegen? Habe ich nicht verstanden. Und sein Nachteil da drin war, dass ich gesagt habe, dem gebe ich nichts. Ja? Also auch auf der Ebene, man schneidet sich einfach ins eigene Fleisch, weil man nicht offen und transparent mit Geld umgeht. Amen. So.